Sie hören Götterfunken, der Podcast wird präsentiert vom EEZ Rostock. Es folgt ein Audiomitschnitt unserer aufgezeichneten Videokonferenz Unsere Europaabgeordneten vom 17. April 2020.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Europaabgeordnete, liebe Interessierten, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt läuft und auch funktioniert. Das ist eine Diskussion, eine Online-Diskussion, ursprünglich geplant als reale Podiumsdiskussion beim in Rostock am EEZ, Integrations- und Informationszentrum in Rostock, mit den aktuellen Europaabgeordneten, die sich mit Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen, beziehungsweise aus Mecklenburg-Vorpommern sind oder MV vertreten. Wir haben hier, ich fange mal an mit dem original echten Rostocker Abgeordneten, obwohl er nicht gebürtig ist aus Mecklenburg-Vorpommern, Niklas Nienaß, Europaabgeordneter der Grünen, nach dem doch sehr überraschend deutlichen Erfolg der Grünen im letzten Jahr bei den Europawahlen, überraschend Abgeordneter der Grünen geworden, vertritt die Vorpommern, hat an der Universität Rostock studiert, daher kennen wir uns auch, und ist in den Ausschüssen für Kultur und für regionale Entwicklung aktiv. Wir haben dann als Gast Herrn Sven Schulze, er ist Europaabgeordneter der CDU bzw. der Europäischen Volkspartei seit 2014, kommt aus Sachsen-Anhalt und vertritt auch Mecklenburg-Vorpommern, da wir ja seit letztem Jahr unseren langjährigen EU-Abgeordneten Werner Kuhn verloren haben, der leider kein Mandat mehr erhalten hat. Herr Schulze ist noch Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt und engagiert sich im Europaparlament einmal in den Delegationen zu China und zu ASEAN und ist in den Ausschüssen für Verkehr und Tourismus, Industrie, Forschung, Energie und im Petitionsausschuss engagiert. Und wir haben dann Helmut Scholz, Abgeordneter der Linken, genauer gesagt der Vereinten Europäischen Linken, Nordische Grüne Linke. Den französischen Namen, den spare ich mir jetzt, der ist immer so kompliziert, den komme ich nie hin. Er ist Berliner, seit 2009 im Europaparlament, also quasi der erfahrenste Abgeordnete hier, und ist in den Ausschüssen für internationalen Handel und konstitutionellen Fragen engagiert und in den Delegationen zu USA, Belarus, Moldau und zu China. Delegationen, das sind sozusagen die Kontaktgruppen für internationale Beziehungen. Da können Sie vielleicht später auch noch etwas dazu sagen. Ja, wir haben natürlich ganz besondere Zeiten und deshalb haben wir diese Online-Diskussion per Videokonferenz organisiert. Mein Name ist Wolfgang Muno. Ich habe den Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock und bin überzeugter Europäer, war häufig schon mit Studierenden in Brüssel auf Besuchen und freue mich, dass wir hier diese Veranstaltung auch online durchführen können. So, ja, wir fangen mal gleich an mit einem ersten Thema. Wie gesagt, wir haben ganz besondere Zeiten, Ausnahmezustand in Zeiten von Corona, Covid-19. Da gibt es dann auch schon eine große Diskussion über die Europäische Union. Viele Beobachter werfen der EU Versagen vor oder sagen, sie sei irrelevant in Zeiten der Corona-Krise. Ganz rasch wurden nationalstaatliche Maßnahmen allerorts erlassen. Grenzschließungen, Handelsverbote, vor allen Dingen Medizinprodukte wurden beschlagnahmt. Im Grunde genommen hat man die Grundfreiheiten Europas ganz rasch suspendiert. Und es stellt sich natürlich die Frage, ist europäische Integration nur eine Schönwetterveranstaltung? Hat Europa tatsächlich versagt? Wie sehen das die Europaabgeordneten? Vielleicht beginnt Herr Scholz und dann können alle mal ein kurzes Statement dazu sagen, wie Sie aus Ihrer Sicht die Reaktion, das Handeln Europas auf die Herausforderungen durch den Coronavirus und Covid-19 sehen?
Ich glaube schon, dass das Europäische Parlament als ein Teil der europäischen Institutionen vor enorme Herausforderungen gestellt wird. Die gesamte Politik, das gesellschaftliche Leben durch diese Krise doch sehr stark betroffen ist. Was mich aber insbesondere zum Nachdenken zwingt, ist, dass nach wie vor, wenn Vergleichszahlen gespielt werden über die Infektionsraten etc., Todesfälle, die nationalen Zahlen miteinander verglichen werden innerhalb der Europäischen Union oder zwischen einzelnen EU-Mitgliedstaaten, und Drittländern. Wenn man die Europäische Union als solches betrifft, ist die EU natürlich nach wie vor sozusagen das, der Staatenverbund, das Gremium, der Verbund, der am meisten betroffen ist, selbst im Vergleich mit den USA, was die Infektionsraten betrifft. Das heißt, schon die Wahrnehmung, wir sind mehr oder weniger betroffen als der andere, als die anderen, weist auf ein Problem hin, dass wir das vielbeschworene europäische Zusammengehörigkeitsgefühl eben doch vielleicht noch nicht so wahrnehmen, dass uns das Schicksal von Italienerinnen und Italienern, Franzosen, Polen vielleicht nicht so direkt berührt, wie das sozusagen vor der eigenen Haustür oder in der Familie etc. Das, glaube ich, ist die eigentliche Herausforderung an die Europäische Union. Wir müssen viel stärker Instrumente in die Hand nehmen, um gemeinsam die Mechanismen, wie lässt sich in einer solchen Krise eine Antwort für heute und für morgen finden, diskutieren und vor allen Dingen schnell eine Lösung zu führen. Und insofern ist die europäische Dimension der Bewältigung der Krise, glaube ich, eine reale Herausforderung. Und das, was ja vorgesehen war in diesem Jahr als eines der Schlüsselprojekte der neu gewählten Kommission im letzten Jahr nach den Europawahlen, darüber zu diskutieren, wie die Zukunft Europas sozusagen durch Bürgerinnen und Bürgern mitbestimmt werden soll, hat viel, glaube ich, jetzt auch durch die Corona-Krise an Aktualitäten und Bedeutung gewonnen. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie lässt sich in einer Eurozone, wie lässt sich in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedstaaten real eine wirtschaftliche sozusagen Gesamtpolitik entwickeln, die dann auch das Gesundheitswesen, das Bildungswesen etc. Und das, glaube ich, ist die Frage, die ansteht. Und viele andere Themen, Klimawandel etc., sind ja auch gleichzeitig zu bewältigen. Das heißt, das werden wir nur gemeinsam schaffen. Und insofern sage ich mal, ich nehme wahr, dass die EU jetzt ganz schnell, und zwar die Mitgliedstaaten durch ihre gewählten Abgeordneten auf der nationalen Ebene in den Parlamenten, durch die Regierung, aber dann auch gemeinsam im Europäischen Rat einerseits, aber wir als direkt gewählte Abgeordnete im Parlament auf der anderen Seite, diese gemeinsamen Lösungsprozesse angehen. Und wir haben gerade gestern und heute, eine Plenartagung, wo wir uns mit Dringlichkeitsmaßnahmen sozusagen auch der finanziellen Unterstützung der Mitgliedstaaten, der Gesellschaften beschäftigt haben. Da wird schon deutlich, die Wahrnehmung sozusagen, das Gemeinsame ist gar nicht so einfach zu erreichen.
Ja, vielen Dank. Ja, konkret, Sie haben jetzt die finanziellen Maßnahmen angesprochen. Das ist jetzt ein Rettungspaket gewiss oder ein Rettungsschirm von 500 Milliarden Euro geschnürt worden. An Gründonnerstag haben die Finanzminister lange diskutiert, der EU, der Euro-Staaten auch speziell. Aber Eurobonds soll es jetzt noch nicht geben. Also die finanziellen Fragen sind sozusagen, da wird von der Seiten der Südstaaten mangelnde Solidarität vorgeworfen. Die Nordstaaten fordern nach wie vor finanzielle Solidität. Und wir haben dazu auch eine Publikumsfrage von Herrn Hans-Joachim Franke, die sehr lange ist, die ich, Herr Franke, mag es mir verzeihen, ein bisschen sehr stark zusammenfasse, der im Grunde genommen fragt, wo soll denn eigentlich das ganze Geld herkommen? Wer soll das alles irgendwie bezahlen? Vielleicht Herr Schulze, wenn Sie...
Können wir...
Oder Herr Ninas möchte gerne auch.
Ja, ich wollte vielleicht nochmal auf Ihre erste Frage eingehen, bevor wir vielleicht mehr ins Detail gehen, weil ich sehe es ein bisschen anders als Herr Scholz da, weil ich doch von der EU in mehrfacher Hinsicht sehr enttäuscht bin tatsächlich in dieser Krisenzeit. Das fängt an bei den einzelnen Mitgliedstaaten, die sich null solidarisch verhalten haben, als die Krise kam. Also wenn es darum geht, Betten zur Verfügung zu stellen, sich um Menschen zu kümmern, wenn es darum geht, Masken zur Verfügung zu stellen, dann ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander benötigt. Und dann kann es nicht sein, dass Deutschland oder Frankreich oder Rumänien oder sonst wer, Italien, die es jetzt gerade nötiger haben, Masken und Schutzausrüstung wegkaufen und dafür sorgen, dass die das nicht bekommen. Der Grund, dass das passieren kann, liegt aber auch daran, dass wir eine Kommission haben, die ihre Aufgabe null verstanden hat, nämlich, dass es darum gehen muss, zu koordinieren zwischen den Mitgliedstaaten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch immer noch der Eindruck der Kommissionspräsidentschaftswahl. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir einen Kommissionspräsidenten oder eine Präsidentin hätten, die tatsächlich vom Volk, also mit einem Volksauftrag gewählt worden wäre, durch die Wahl, nicht wie Ursula von der Leyen durch den Rat, wäre die Reaktion vielleicht eine bessere geworden, nämlich eine europäische. Ich muss aber auch sagen, dass wir institutionell als Parlament, finde ich, komplett versagt haben, weil wir uns schon sehr früh ohne einen Backup-Plan aus Brüssel verabschiedet haben. Präsident Sassoli hat das Parlament dicht gemacht und hat gesagt, so, hier findet jetzt keine Tagung mehr statt. Es wurde erst von Straßburg nach Brüssel verschoben und dann wurde Brüssel reduziert auf 3 Debatten und keinen einzigen Beschluss. Wir hätten aber zumindest in dieser Zeit Notfallmaßnahmen beschließen müssen, wie wir als Parlament arbeitsfähig sind. Das haben wir nicht getan. Stattdessen sind wir dann auf unbestimmte Zeit ins Homeoffice gefahren, ohne zu wissen, wie wir Abstimmung machen sollen, weil das nach unserer Geschäftsordnung nicht geregelt ist, ohne zu wissen, wie wir Krisenbewältigung vorantreiben sollen oder irgendetwas. Und deswegen sind die Maßnahmen, die jetzt gekommen sind, und ich bin ja im Regionalentwicklungsausschuss, wo wir die ganzen Maßnahmen inhaltlich durchgebracht haben, die sind komplett unzureichend. Wir haben das Geld von 2019 freigegeben, das sind 8,5 Milliarden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und er kommt in die Richtung, wo er gar nicht hin muss. Jetzt haben wir sämtliche anderen Fonds flexibilisiert. Jetzt sind wir bei ein bisschen mehr als 60 Milliarden frisches Geld. Aber viel Geld ist es auch nicht, wenn wir uns die Dimension dieser Krise angucken. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre halt, und jetzt kommen wir nämlich zur Finanzierung, wäre eine viel stärkere gemeinsame Finanzierung eines europäischen Wirtschaftspakets für die kommende Zukunft. Weil ich meine, wir wissen, dass eine Krise auf uns zukommt. Was hilft gegen Krisen? Investitionsprogramme. Und ich glaube, das Problem, was wir bei diesen Corona-Bonds im Gegensatz zu den Euro-Bonds haben, ist, für die Corona-Bonds kann nun wahrlich niemand was. Niemand kann was dafür, dass dieser Virus ausgebrochen ist. Niemand kann was dafür, dass er da oder da stärker trifft als hier. Wir hatten einfach Glück, dass es so glimpflich ausgeht in Deutschland, während Italien einfach verdammt Pech hatte, dass es so schlimm da aussieht. Und die Bewältigung dieser Krise kann jetzt nicht davon abhängig sein, ob man Glück hatte oder nicht. Und es ist ja nicht, bei den Eurobonds ging es ja darum, haben wir unseren Haushalt im Griff oder nicht. Da kann ich das alles nachvollziehen, dass man sagt, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt kriegt ihr auch kein Geld. Aber bei den Corona-Bonds muss man sagen, okay, wir stecken alle in der gleichen Misere. Jetzt unterstützen wir uns auch alle gegenseitig. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam, jetzt die Frage, die Zuschauerfrage, dass wir gemeinsam Geld für die EU aufnehmen. Das heißt, die EU nimmt Geld auf und zahlt, weil sie halt diesen Staatenverbund drumherum hat, weniger Zinsen darauf, die wir dann alle gemeinsam zurückzahlen, also die Schulden und die Zinsen zurückzahlen. Insgesamt kommt uns das als Deutschland überhaupt nicht viel teurer zu stehen als bisher. Und die Frage, wo kommt das Geld her? Naja, halt von den Kapitalmärkten, wie man sich halt Geld normalerweise leiht. Und damit können wir die Europäische Union so sehr stabilisieren, Solidarität zeigen und auch dieses europäische Projekt zusammenbringen, dass wir wirklich als Europa eine Zukunft haben. Nur wenn ich mir angucke, die aktuelle Diskussion um Corona-Bonds, um die Hilfe oder nicht vorhandene Hilfe in Italien durch die Europäische Union, hat dazu geführt, dass wir zum ersten Mal eine Ablehnungssteigerung in Italien von über 20 Prozentpunkten haben. Die Leute sind jetzt bei 50-50, genau wie beim Brexit, haben die gerade 51 dafür, 49 gegen die Europäische Union. Und das gab es eigentlich in den letzten 20 Jahren nie. Und das kann halt nicht sein, dass wir durch so eine Krise, wo wir uns wieder auf eigene Befindlichkeiten, auf das gleiche Geschwätz von gestern berufen, dass wir uns dadurch die Chance nehmen, Europa zusammenzubringen und sogar eher riskieren, dass Europa auseinanderbricht.
Herr Schulze, vielleicht können Sie jetzt noch auf diese Frage eingehen. Das war jetzt ebenfalls eine relativ harsche Kritik. Ist Europa eine Schönwetterveranstaltung? Und es zeigt sich jetzt in der Krise, wie der klassische Realismus in der internationalen Politik sagt, jeder ist sich selbst der Nächste in der Krise?
Naja, ich sag mal, ich sehe es nicht ganz so extrem, wie es gerade mein Vorredner dargestellt hat, aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man erstmal feststellen, dass natürlich direkt zu Beginn der Krise, und das ist hier eine Krise, die wir in der Form weder in Europa noch weltweit so haben erwarten können, beziehungsweise so in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon mal gehabt. Zu Beginn der Krise natürlich sowohl die Staaten als auch die Europäische Union erstmal genau schauen müssten, wie reagiert man. Und das erste Thema war natürlich alles im Bereich Gesundheitspolitik. So, jetzt muss man wissen, dass die Europäische Union genau auf diesen Sektor so gut wie gar keine Kompetenzen hat. Wir haben keine eigenen Krankenhäuser, wir haben keine eigenen Testzentren etc. Das heißt, da ist es auch ganz normal, dass die Nationalstaaten erstmal eigene Maßnahmen ergreifen. Man kann darüber diskutieren, über die Form und über den Umfang. Ich persönlich kritisiere sehr die Grenzschließungen oder die nicht mehr zur Verfügungstellung von Grenzübertritten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das sind ja alles Sachen, die damit auch jetzt kamen, wo wir auch schnell interveniert haben, auch von europäischer Ebene und gesagt haben, so kann es natürlich nicht laufen. Aber Fakt ist, es ist, glaube ich, im ersten Schritt nicht unbedingt ein Hauptproblem der Europäischen Union, dass die Nationalstaaten gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal hier schauen, welche Maßnahmen wir ergreifen. Im zweiten Schritt ist es natürlich wichtiger, und das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir auf dem Gebiet, wo wir viel mehr Möglichkeiten haben im Wirtschaftsbereich, und das ist ja bei beiden Vorrednern auch schon angesprochen worden, das ist ein Riesenthema jetzt auch, das Thema Wirtschaft in den nächsten Monaten, Jahren, vielleicht auch Jahrzehnt, dass wir da jetzt auch die richtigen Wege gehen und vernünftige Entscheidungen auch treffen. So, und ich glaube schon, dass auch die Kommission, auch Ursula von der Leyen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die ja in vielen Bereichen schon begrenzt sind, weil wir organisieren hier, wir haben nicht die gleiche Kompetenz wie eine Regierung in Deutschland, Italien oder in Frankreich. So, und ich glaube, dass wir da schon Dinge auch auf den Weg bringen, die richtig sind, die vernünftig sind. Und ich halte es für absolut falsch, Solidarität ausschließlich daran festzumachen, ob man jetzt für Corona-Bonds ist oder nicht für Corona-Bonds ist. Solidarität ist in vielen Bereichen gefragt. Ich sehe das genauso kritisch, dass auch in Deutschland zu Beginn der Krise gesagt wurde, alle Masken etc., die jetzt hier sind, die sind bitte erstmal nicht aus dem Land zu führen, sondern die brauchen wir erstmal selber. Das hat man ja auch schnell wieder geändert. Wir haben jetzt auch natürlich nur im kleinen Rahmen, aber trotzdem mit unseren Möglichkeiten auch Atemgeräte etc. nach Italien geschickt, dahin, wo es wirklich noch mehr gebraucht wird. Wir haben auch bei mir in Sachsen-Anhalt Patienten aus Frankreich aufgenommen, aus Italien aufgenommen, weil wir im Moment noch Kapazitäten haben, weil wir zum Glück nicht so hart betroffen sind. Ich glaube auch nicht, dass es ausschließlich eine Frage des Glücks ist oder des Zufalls ist, welche Länder wie betroffen sind. Es ist definitiv so, dass einzelne Länder aus meiner Sicht die Krise anfangs unterschätzt haben. Dazu zähle ich jetzt nicht Italien, aber auch wenn sie jetzt raus sind oder rausgehen durch den Brexit, die Briten haben aus meiner Sicht zu Beginn einen falschen Weg eingeschlagen, den sie dann eine knappe Woche später revidiert haben und jetzt ähnliche Maßnahmen ergreifen, wie wir die in anderen Ländern auch sehen. Wir haben in Deutschland, das merken, glaube ich, jetzt auch viele Deutsche, ein Gesundheitssystem, was weit besser ist als das in vielen Ländern der Welt, auch in vielen Ländern in Europa. Das trägt auch dazu bei, dass wir nicht so hart getroffen sind. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass wir nicht hier reden können in Deutschland, als wäre das für uns mild verlaufen, sondern wenn wir hier die Maßnahmen, die auch für uns extrem hart sind, nicht so durchführen, wie sie jetzt durchgeführt werden müssen, dann würden wir auch zumindest in einzelnen Bereichen Probleme kriegen. Nächster Punkt ist, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wir in ganz Europa die gleichen Maßnahmen brauchen, denn es ist richtig, da wo wir extrem betroffen sind, in Norditalien, in Spanien, in Teilen Frankreichs, da müssen natürlich ganz andere Maßnahmen sein, als ich sage jetzt mal in meinem Land wie Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, wo wir im Moment viel weniger Fälle haben, wo vielleicht auch aus anderen Gründen eine Situation ist, dass wir da nicht so hart betroffen sind zum Glück. Und da muss man schon differenzieren. So, und jetzt vielleicht noch eine Thematik zu den Corona-Bonds. Ich glaube, was Italien, Spanien, andere Länder jetzt brauchen, ist relativ schnell Geld zu kriegen. Und zwar für konkrete Maßnahmen im Gesundheitssektor etc., aber auch um Wirtschaft zu unterstützen, aufzubauen. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, ich bin schon ein paar Jahre länger hier in Brüssel, der weiß, um diesen Mechanismus Corona-Bonds oder damals Euro-Bonds aufzubauen, brauchen wir eine viel längere Zeit, die wir im Moment nicht haben. Deswegen stehen andere Dinge zur Verfügung. Der ESM hat im dreistelligen Milliardenbereich Geld, was auch zur Verfügung stehen könnte. Aber natürlich zum einen mit einer konkreten Maßnahme, die dahinter stehen muss, und mit mehr Restriktionen. Und da vernimmt man natürlich aus Italien speziell die Aussage, die mich sehr geschockt hat, dass man gesagt hat, das wollen wir nicht, beziehungsweise wir wollen selbst darüber bestimmen, wofür wir das Geld hier ausgeben. Und wir wollen nicht diejenigen, die am Ende das Geld geben, auch mit daran beteiligen an der Entscheidungsfindung, was man mit dem Geld macht. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die in Deutschland doch sehr unterschiedlich gesehen wird, wo ich glaube, dass es auch einen nicht geringen Teil der Menschen in Deutschland gibt, die sagen, das fänden wir auch falsch. So, und der Kollege vorher hat ja klar beschrieben, wie der Mechanismus von Corona-Bonds laufen würde, hat aber eine Thematik aus meiner Sicht unterschlagen, nämlich wenn Länder nicht mehr in der Lage wären, ihren Anteil an den europäischen Schulden dann zu zahlen, dann müssten die restlichen Länder dafür einspringen. Und wenn wir doch ehrlich sind, Länder wie Italien speziell, die sind finanziell vor der Corona-Situation schon extrem unter Druck gewesen, jetzt noch viel mehr. Die Chance, dass die diese Schulden zurückzahlen können, sind sehr gering. Und ein letzter Punkt auch noch, es ist auch eine Frage der Entscheidungsfindung über die Corona-Bonds. Wenn wir sie hätten, müsste am Ende die europäische Ebene mehr abstimmen als die nationale Ebene. Bei ESM, ETC sind auch die nationalen Parlamente bei der Abstimmung mit im Boot. Das halte ich auch für sehr wichtig, dass der Bundestag, wenn es am Ende um deutsches Geld geht, oder Geld aus Deutschland geht, da auch ein Mitspracherecht hat. Und das sind alles Fragen. Deswegen glaube ich, dass es falsch ist, jetzt über Solidarität ausschließlich denn zu urteilen, wenn man sagt, sind wir jetzt dafür oder sind wir jetzt dagegen, da entsprechend aus diesem Top dann Maßnahmen zu machen. Ein letzter Satz noch, weil ich ja viele Jahre auch im Sozialausschuss tätig war. Ich halte beispielsweise das Kurzarbeitergeld, was Ursula von der Leyen auf den Weg gebracht hat oder die Idee, halte ich für viel sinnvoller, weil das Geld direkt auch bei den Menschen ankäme, die es brauchen. Nicht jeder in Europa hat die Situation wie in Deutschland, wo wir einen Mechanismus haben, der, wir können über die Höhe diskutieren, die ist vielleicht nicht unbedingt immer akzeptabel mit 60 bzw. 67%. Aber da gibt es wenigstens was. Das ist nicht in jedem Land in Europa so. Und dass wir solche Maßnahmen vielleicht eher diskutieren, als, sage ich mal, ausschließlich das Thema Corona-Bonds.
Gut, das war jetzt ein langes Statement. Vielleicht möchten Sie, wir wollen nicht nur über Corona-Krise sprechen, aber das ist natürlich ein aktuell sehr wichtiges Thema. Herr Scholz, Herr Nienaß, vielleicht möchten Sie ganz kurz noch etwas dazu sagen, bevor
ich dann weiter. Ja, ich kann einmal ganz kurz auf die Vergemeinschaftung der Schulden nochmal eingehen.
Ganz kurz und dann Herr Scholz
darf da. Weil es gibt da unterschiedliche Konzepte und ich glaube, das, was Herr Schulze da vorgestellt hat oder wie er es interpretiert hat, ist einfach schlichtweg falsch. Wir müssen nicht komplett entsprechen. Bei den Eurobonds wäre es so gewesen, wie Herr Schulze beschrieben hat. Das heißt, wenn dann ein Land ausfällt, dann muss halt für die gesamten Schuldenlast, die das Land hat, müssten dann die anderen Länder einstehen. Wir reden hier bei den Corona-Bonds aber nur über die Schuldenlast, die quasi ab jetzt entsteht. Das heißt, alles, was jetzt zur Bewältigung der Corona-Krise aufgewandt wird, das wird vergemeinschaftet. Und das wird auch nicht einfach so rausgehauen, sondern wir sagen, die Europäische Union nimmt das Geld ein und dann zahlt jeder Mitgliedstaat entsprechend seines GDPs diese Schulden zurück. Das heißt, wir hätten das erste Mal, dass die Europäische Union in einer gewissen Weise Schulden aufnimmt. Das würde aber jetzt nicht bei Deutschland hängen. Das heißt jetzt nicht, wenn Italien ausfällt, zahlt Deutschland die gesamte Rechnung. Das ist einfach falsch. Deutschland würde einen Teil davon zahlen. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wir werden nicht dahin kommen, und das hat die Euro-Krise ja auch schon gezeigt, wir werden nicht dahin kommen, dass einzelne Staaten in die Komplettinsolvenz gehen, weil das würde bedeuten, dass der Euro komplett flöten geht. Und ohne Euro haben wir viel, viel größere Probleme als ein paar Milliarden Staatshaushaltsschulden von Italien zurückzuzahlen. Weil also das wäre eine viel, viel größere Krise. Dann würden wir direkt selber insolvent gehen. Von daher würde das nicht passieren. Und ich glaube, daher diese Annahme oder dieses Risiko, was dahinter dargestellt wird, ist falsch. Und ich finde es jetzt auch schlecht zu sagen, wir sollen Corona-Bonds nicht als einzige Maßnahme der Solidarität sehen. Okay. Aber was sind denn andere Maßnahmen der Solidarität? Weil die fehlen momentan in der Auflistung. Ja, ich bin großer Fan von diesem SURE, so heißt das Instrument, was Herr Schulze gerade angesprochen hat, als europäisches Arbeitslosengeld. Das ist eine ganz gute Maßnahme. Aber wenn man sich das europäische Maßnahmenpaket anguckt, das ist so dünn. Also wir reden wirklich über Milliardenbeträge, die sich jetzt groß anhören. Wir haben über 60 Milliarden, stimmen wir heute noch ab. Die Umfunktionierung.
Vielleicht fassen Sie sich ein bisschen kürzer, wenn Sie.
Ja,
damit wir noch.
Entschuldigung, ja, ich will nur sagen, 60 Milliarden im europäischen Kontext, wo wir über 500 Millionen Personen reden, sind nichts.
Okay, ich würde jetzt als kritischer Bürger vielleicht nachfragen, das Problem ist vielleicht auch, wenn man sagt, wir brauchen jetzt Geld, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Wir haben ja quasi nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern wir werden eine massive wirtschaftliche und soziale Krise bekommen. Und wenn man das auch mit einrechnet, dann sind das ja schon riesige Summen, die wir brauchen, die aber dann lässt es sich vielleicht nicht mehr so trennscharf machen, um zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld, um mehr Intensivstationen, Intensivbetten in Italien aufzubauen, dann wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlicher und das ist vielleicht ein Problem. Vielleicht erst.
Ich muss noch mal ganz, ganz kurz intervenieren, weil der Kollege ja immer sagt, das ist komplett falsch oder die EU hat komplett versagt. Also ich glaube, das ist, man lernt ja auch, wenn man ein bisschen länger dabei ist im Europäischen Parlament, ist die aktuelle Legislatur des ersten Jahr. Da sind sie noch nicht so lange dabei. Man lernt, dass Europa und das Parlament auch über Kompromisse entsprechend auch arbeitet. Und da ist es falsch, wenn man anderen immer vorwirft, das ist komplett falsch oder hier ist ein komplettes Versagen. Und ein Punkt, schaut euch doch mal an, es fehlt Italien aktuell nicht an Geld. Die haben vor 2 Wochen mehrere Anleihen aufnehmen können zu extrem günstigen Zinsen. An Geld fehlt es definitiv im Moment nicht. Und deswegen halte ich es für falsch, ausschließlich über Geld zu sprechen und zu denken, nur wenn wir da jetzt diese Corona-Bonds, und das wissen Sie auch, das geht nicht innerhalb von 2-3 Monaten, das dauert viel länger. Das ist im Moment nicht die Hilfe, die Italien braucht. Und ein letzter Punkt, Sie haben es ja selber auch gesagt, lieber Kollege, für die Beseitigung der Probleme von Corona oder wie Sie es formuliert haben, das ist jetzt gerade das Thema Definition, wo Italien dann sagt, in diese Definition wollen wir uns nicht von anderen einmischen lassen. Und das halte ich dann schon für richtig, wenn am Ende auch deutsches Steuergeld nach Italien geht und wir am Ende.
Es geht doch kein deutsches Steuergeld nach Italien.
Selbstverständlich.
Es geht doch kein deutsches Steuergeld nach
Italien. Selbstverständlich.
Nein, es wird Geld genommen.
Das ist vielleicht Schulden. Das ist vielleicht eine Frage, da es nicht umgesetzt wird, wissen wir nicht genau, wer wohin fließt. Das können wir dann vielleicht längerfristig noch ein bisschen.
Wenn wir über den ESM reden, okay.
Herr Scholz darf jetzt noch etwas dazu sagen. Vielleicht, Sie haben ja auch. Sie waren, sind ja auch schon Europaabgeordnete, als die große Finanzkrise 2008/2009 im Gange war. Vielleicht können Sie da sagen, wie schätzen Sie das ein, die Krisenbewältigungsmechanismen der EU?
Na, ich glaube, ein Blick zurück lohnt sich wirklich. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir müssen grundsätzlich heran, wie verstehen wir uns eigentlich als Mitgliedstaaten der Europäischen Union, als Gemeinschaft? Also sind wir wirklich nur der Binnenmarkt, in dem sozusagen wirtschaftliche Fragen funktionieren und viele andere Fragen, sozial, gesellschaftliche Aspekte bleiben in der Verantwortung der Mitgliedstaaten und auf der nationalen Entscheidungsebene. Und ich glaube, in diesem Widerspruch oder dieses Widerspruchsfeld erleben wir jetzt sozusagen bei der Bewältigung der aktuellen Krise besonders dringlich. Und da agieren dann eben auch Italien, aber auch Spanien und andere Länder mit den Erfahrungen aus der Finanzkrise oder der Bewältigung der Finanzkrise 2008 bis 2010, als sozusagen ganz rigide Sparmaßnahmen zur Absicherung der sozusagen EZB-Stützung an die Mitgliedstaaten durch die Länder zu verantworten waren. Und deshalb sagt Italien heute auf keinen Fall ESM, weil wir damit keine wirkliche schnelle Hilfe haben, sondern wir drohen sozusagen in der langfristigen Bewältigung, und Sie haben auf die Frage der Arbeitsmarktpolitik verwiesen, auf die Frage der Arbeitsplätze und die Fähigkeit, auch sozusagen bestimmte wirtschaftspolitische Erholungen auf der nationalen Ebene sozusagen zu organisieren, vor dem Hintergrund, wir haben die gemeinsame Währung, und diese gemeinsame Währung zwingt eben alle Mitgliedstaaten der Eurozone dann auch entsprechende Maßnahmen durchzusetzen. Und jetzt erleben wir, und ich glaube mal, wenn wir mal historisch die Zahlen der Corona-Krise vergleichen, haben wir gegenwärtig 0,12 Millionen Tote innerhalb der Europäischen Union und weltweit zu vergegenwärtigen. Wenn wir das zu SARS, MERS, Schweinegrippe etc. in Verbindung setzen, haben wir viel größere Zahlen. Aber damals waren wir nicht so betroffen. Wir sind jetzt damit insbesondere betroffen, weil auch im Zuge der Finanzkrisenbewältigung viele Maßnahmen sozusagen im Gesundheitswesen zurückgefahren wurden. Krankenhausbetten sind verlustig gegangen. In Deutschland haben wir das Riesenproblem der Pflege, dass die Pflegekräfte nicht reichen, weil überall gespart wurde. Und hier, glaube ich, müssen wir grundsätzlich darüber nachdenken, was wollen wir gemeinschaftlich wirklich bewältigen in dieser Europäischen Union? Und deshalb sage ich auch, die Zukunftsdebatte über die EU hat ganz viel zu tun mit der aktuellen Wahrnehmung der Krisenbewältigungsmechanismen durch die EU seitens der Bürgerinnen und Bürger in allen Mitgliedstaaten, auch in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg. Und deshalb vielleicht nochmal, ich glaube, wir stehen vor der dringenden Notwendigkeit, im Jahr 2020 ernsthaft darüber nachzudenken, was wollen wir wie vergemeinschaften. Es kann nicht sein, dass sozusagen der EU-Haushalt nicht beliehen werden soll. Das heißt, wir brauchen Mechanismen, die weit über den ESM hinausgehen. Und dann sind wir bei der Frage, dann wären auch Corona-Bonds möglich im Sinne von gesteuerter, gemeinschaftliche Unterstützung zur Bewältigung der komplizierten Situation in einem Mitgliedstaat durch die anderen, und zwar gemeinschaftlich, weil wir werden nichts exportieren können als Deutschland nach Italien, nach Spanien etc. Und 60% des Außenhandels der EU gehen eben an andere EU-Mitgliedstaaten, wenn dort die Wirtschaft zusammenbricht. Das heißt, wir müssen uns doch auch darüber den Kopf zerbrechen, wie soll denn Kaufkraft, wie soll Nachfrage in Italien bleiben. Und dann haben wir gleichzeitig noch die Aufgabenstellung. Und da finde ich eigentlich eine spannende und eine gute Herausforderung, weil jeder mitdenken und mitmachen kann. Wie gehen wir bei der Umstrukturierung der Wirtschaft vor? Also das Stahlwerk ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt ist auf Kurzarbeit, hat die Stahlproduktion runtergefahren. In Bremen sieht es bei ArcelorMittal-Werken ähnlich aus. Das heißt, können diese Unternehmen mit Unterstützung der EU, aber auch der nationalen Ebenen jetzt ihre Produktion auf CO2-Zero-Emission umstellen, um damit sozusagen langfristig auch perspektivisch wieder einen Beitrag zu leisten, dass Klimawandel auch bewältigt wird bei der Bewältigung der unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Krise und dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Das sind so Aspekte, die finde ich, da müssen wir einfach mehr zusammendenken. Und da, glaube ich, ist das Europäische Parlament ein guter Ort dafür. Und wir sollten deswegen, ja, vielleicht dauert das alles zu lange, aber wir sollten uns wirklich in diesem Jahr und gerade auch meinetwegen jetzt in den Homeoffices, wo wir alle arbeiten, darüber den Kopf zerbrechen, wie kriegen wir solche Mechanismen bewältigt im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern in unseren Regionen.
Ja, Sie stellen damit sozusagen grundsätzliche Fragen an die europäische Integration, die wir eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder stellen mussten, nämlich was will eigentlich die EU, wo will sie hin, was macht die europäische Integration im Kern eigentlich aus. Sie haben aber eben auch gesagt, es ist jetzt quasi, wäre möglicherweise die Stunde des Parlaments. Und da würde ich gerne mal fragen, wie funktioniert jetzt eigentlich das Parlament in diesen Corona-Zeiten. Herr Scholz und Herr Nienaß, die sind gerade im Homeoffice. Herr Schulze ist gerade in Brüssel. Und vielleicht können Sie ganz kurz nochmal beschreiben und alle dann auch kommentieren, wie arbeitet das Europaparlament denn momentan in diesen Zeiten? Und Herr Schulze, wie sieht es denn in Brüssel aus, konkret im Europaparlament vor Ort?
Naja, also hier im Europäischen Parlament ist natürlich ein ganz anders, wenn man jetzt hier viele Jahre schon ist. Wenn man das jetzt heute hier sieht, es kommt irgendwie unwirklich vor, weil so gut wie niemand hier ist. Die ganzen Assistentinnen und Assistenten sind im Homeoffice. Viele Abgeordnete sind im Homeoffice. Ich würde mal sagen, im Moment, wenn man mal zusammenfasst, sind vielleicht 20% der Abgeordneten überhaupt hier vor Ort. Ich selber bin auch nur deshalb hier, bin ich ganz ehrlich, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt so lange zu Hause gewesen im Homeoffice. Ich muss auch mal wieder an meinen Arbeitsplatz. Es gibt hier auch Dinge, die man von hier aus, glaube ich, noch ein kleines bisschen besser lösen kann als von zu Hause aus, speziell wenn es darum geht, auch mit Kollegen sich mal zu unterhalten. Das Parlament selber arbeitet im Moment viel digitaler als vorher. Das finde ich gut. Insgesamt ist das natürlich auch, finde ich, ein Ergebnis, was wir mitnehmen müssen. Nicht nur in der Politik, sondern an anderer Stelle auch, dass viel mehr Sitzungen etc. auch digital durchgeführt werden können. Nichtsdestotrotz muss man ehrlich sagen, es ist auch nicht ideal. Das heißt, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudere, wenn so eine Sitzung der Fraktion, wir sind als EVP mit 180 Abgeordneten die größte Fraktion, diese Fraktionssitzung digital durchzuführen, ist natürlich nicht so vergleichbar wie eine normale Fraktionssitzung. Es ist zum Teil kompliziert, die Verbindungen aufrechtzuerhalten in alle 27 Mitgliedstaaten zu den Kollegen. Es bricht immer mal wieder ab. Wir erleben auch hier, wenn mehrere Fraktionen gleichzeitig tagen, was ja normal kein Problem ist, dass dann es Probleme gibt mit der Verbindung. Das sind so ganz simple Sachen. Die Abstimmungen im Moment laufen so, dass egal, ob man im Homeoffice ist oder hier vor Ort, man muss sich den Abstimmungszettel entsprechend ausdrucken, man muss die ankreuzen, die entsprechend ja in eine Enthaltung und unterschreibt dann und schickt ihn dann entsprechend an eine spezielle E-Mail-Adresse zurück. Das ist möglich, glaube ich, jetzt bei den Sachen so weit vorverhandelt, wie es ist, für den normalen Alltag, den wir kennen, wenn gerade Gesetzgebung gemacht wird, wenn wir teilweise hunderte Unterpunkte in Ausschüssen abstimmen müssen, um dann eine einigermaßen vernünftige Vorbereitung für das Plenum zu haben, um da auch nochmal, aber zum Teil wirklich sehr lange im Normalverfahren abzustimmen, ist das, was wir jetzt machen, nicht praktikabel. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen für die Zukunft. Corona wird ja nicht in 2 oder 3 Monaten vorbei sein. Das Thema, ehe wir da entsprechend Medikamente haben, wird es teilweise wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, im schlimmsten Fall. Dann so lange können wir in diesem Modus, bin ich überzeugt, nicht weiterarbeiten. Homeoffice ist gut und schön und es funktionieren Sachen wie die, die wir jetzt gerade machen, so eine Videokonferenz, aber es gibt gewisse Dinge, ein Parlamentarismus lebt auch von der Debatte, das ist im Moment schwierig. Im Plenum selber ist es so, dass im Moment nur die reden können, die im Plenum sind. Man hat das jetzt mal eine Ausnahme gemacht, dass 2 Fraktionsvorsitzende zugeschaltet wurden, aber in Summe gesehen ist es nur für die Abgeordneten möglich, die dort vor Ort sind. Ist auch ein gewisses Problem, dass die Leute aus dem Homeoffice sich dann dort nicht zu Wort melden können. Also der Parlamentarismus, wie wir ihn kennen, ist im Moment sehr stark eingeschränkt.
Okay, das, wie Herr Nienaß vorhin sagte, da müssen noch Geschäftsordnungsregularien vielleicht angepasst werden und neu entwickelt werden in Zeiten dieser Krise. Ich hätte vielleicht aber noch eine abschließende Frage zu Corona, eine Publikumsfrage sozusagen. Das Europäische Parlament war ja ein ganz großer Vorreiter bei Verbraucherschutzfragen. Viele Regelungen zugunsten der Verbraucher wurden erlassen. Und hier haben wir eine Frage von Herrn Jürgen Fischer von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Was halten Sie von der Absicht der Bundesregierung, Zwangsgutscheine statt Rückzahlungen bei entfallenen Reisen einzuführen? Das widerspräche doch auf den ersten Blick europäischen Regelungen, die eigentlich erlassen wurden. Wer möchte dazu sagen?
Herr Schulze, als Verkehrsexperte.
Also ich finde es grundsätzlich ist eine schwierige Diskussion. Ich finde es aber in Summe gesehen eher richtig. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier über Milliardenbeträge reden, die die Unternehmen jetzt kurzfristig aufbringen müssten. Das Recht ist so, dass man eine Chance, oder nicht eine Chance, sondern dass man das Recht darauf hätte, sein Geld zurückzubekommen. Was wir jetzt machen, wir diskutieren es beispielsweise gerade und stimmen es gerade ab über das Thema im Flugverkehr. Das heißt, man hat sein Flugticket komplett bezahlt, teilweise im 4-stelligen Bereich, je nachdem, wenn man eine längere Reise gemacht hat, und hätte grundsätzlich das Recht, auch das Geld zurückzubekommen. Das würde aber bedeuten für die Unternehmen, auch für die deutsche Lufthansa, dass wir da über Millionen, speziell im Zweifelsfall über Milliardenbeträge reden, die zurückkommen müssen. Unser Vorschlag hier beispielsweise ist der, dass man sagt, man hat einen Voucher, also man kriegt quasi einen Gutschein. Die Diskussion ist gerade, ob man dann sagt, okay, man kriegt 110%, also dass man jetzt ein Ticket, was 1.000 Euro kosten würde, dass man einen Gutschein hat für 1.100 Euro oder ähnliches. Im Moment eine Diskussion, die nicht ganz einfach ist, weil es da auch andere Meinungen gibt, die auch, finde ich, Berechtigung haben, dass man sagt, nein, der Verbraucher hat eigentlich das Recht, das Geld zurückzubekommen. Ich weiß von deutschen Unternehmen, dass wir, wenn wir diese Lösung in Deutschland anders machen würden, dass man wirklich das Geld schnell zurückbekommt, dass das wirklich zu einer größeren Insolvenzwelle führen würde. Ein großes Unternehmen aus der Reisebranche, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber relativ bekannt ist und viele Reisen anbietet, hat allein im Monat, März, im hohen 3-stelligen Millionenbereich Geld zurückzahlen müssen an die Verbraucher. Und das geht dann auch schnell an die Substanz dieser Unternehmen. Also das ist schon ein Problem. Man muss da auch gucken, schützt man die Unternehmen, schützt man deren Mitarbeiter über diese Wege. Gleichzeitig ist, finde ich, Verbraucherrecht aber ein ganz hohes Gut auch. Und ich hoffe, dass wir da einvernehmliche Lösungen finden. Am Ende sind aber diese ganzen Gutscheinregelungen so, dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem die Möglichkeit hätte, sein Geld zurückzukriegen. Also das ist dann nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt einen Flug antreten, sondern so wie wir es im Verkehrssektor jetzt machen wollen für die Flüge, dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt entweder einen neuen Flug antritt oder dann im Jahr 2021 beispielsweise sagt, jetzt möchte ich dann doch das Geld zurückbekommen.
Okay, gut. Dann möchte ich gerne mal noch zu anderen Themen kommen. Herr Scholz hat schon eben angesprochen, bei ArcelorMittal Stahlproduktion, Klimaneutralität. Die EU, die Kommission, Frau von der Leyen, hat ja Anfang März ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm vorgestellt, den europäischen Green Deal mit Klimaneutralität bis 2050. Ja, die einen haben wieder kritisiert, viel zu spät, die anderen, die wirtschaftliche Stimmen haben vielleicht teilweise kritisiert, zu schnell, zu viel. Wie sieht es, aber wir wollen nicht nur über Corona sprechen, sondern eben auch über andere Projekte und Ziele. Wie beurteilen Sie dieses Klimaprogramm der EU? Vielleicht darf Herr Scholz anfangen, Herr Ninas, Herr Schulze, kurzes Kommentar zu diesen Projekten, die ja auch Zukunftsprojekte der EU aktuell sind.
Ich würde ganz kurz sagen, ein lobenswerter Ansatz mit großen Ambitionen, aber nicht richtig gelandet. Das heißt, wir sind irgendwo auf dem halben Weg stecken geblieben dabei, weil wir dort auch viel deutlicher die Zielvorgaben, die uns ja Wissenschaft auch auf diesem Gebiet gibt, viel schneller agieren müssten. Wir bräuchten also dort viele Aspekte, die in diesem European Green Deal angesprochen sind, zielen in die richtige Richtung, aber in einer Langfristigkeit, die eigentlich das Ziel ausbremsen, also die Erreichbarkeit des Zieles ausbremsen. Und da, glaube ich, müssen wir dringend nachsteuern, wenn wir uns selbst ernst nehmen wollen. Insofern glaube ich, ja, das Thema ist zu Recht aufgeworfen, es ist zu Recht das Schlüsselprojekt für diese Kommission. Und wenn wir in den 5 Jahren des Agierens dieser Kommission real einen Schritt vorankommen wollen und nicht erst 2029 dann oder 2035 sehen wir erreichen das nicht, um dann nachzusteuern, dann ist es zu spät. Deshalb brauchen wir jetzt Korrekturmaßnahmen, wir brauchen einen konkreten Fahrplan, der von Jahr zu Jahr die Umsetzung bestimmter Zielvorgaben konkret auf den Prüfstand stellt und sagt, wo müssen wir nachsteuern, wo müssen wir auch andere Mechanismen einsetzen. Und vielleicht, Corona zeigt es ja, wir müssen über die Biodiversität nachdenken. Wie erhalten wir sie? Weil auch dort uns die Wissenschaftler sagen, die Zerstörung der Flora und Fauna, sozusagen unserer Umwelt, bedeutet auch ein Anwachsen von Viren, von Krankheiten etc. Und wenn wir also diese Komplexität und die Gesamtzusammenhänge nicht in Angriff nehmen, werden wir wenig erreichen. Ich bin ja im internationalen Handel tätig. Wir seit Jahr und Tag fordern wir, dass faire Handelsprinzipien zum zentralen Kriterium jeglicher Handelspolitik gemacht werden müssen, dass die Nachhaltigkeitskapitel in internationalen Handelsverträgen abrechenbar sein müssen und wenn sie nicht durchgesetzt werden, dass man dann auch entsprechende sozusagen Sanktionsmechanismen einführt. Das heißt, damit die Länder auch sozusagen zwingt, ihre Verpflichtung ernst zu nehmen und umzusetzen. Wenn also Bolsonaro jetzt in den ersten 3 Monaten des Jahres 2020 eine größere Fläche an Regenwald abholzt im Vergleich zum Vorjahr, dann deutet es darauf hin, es bleiben alles Absichtserklärungen. Wir brauchen hier stringente Durchgriffsmechanismen auch für die Europäische Union. Insofern, der Green Deal ist okay als Themenstellung, es ist gut als Pfad, der aufgewiesen ist, wir müssen da nachsteuern.
Okay. Sie haben ja eben gerade speziell noch Brasilien angesprochen. Da wird ja eigentlich, liegt ja das Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur auf dem Tisch. Wäre das ein Grund zu sagen, nein, wir wollen dieses Freihandelsabkommen nicht? Sollte man das stärker berücksichtigen bei diesen Themen?
Ja, zumindest in der vorliegenden Form ist es nicht zustimmungsfähig, weil viele, viele zentrale Aspekte, die ich gerade nur angerissen habe, eben nicht drin sind. Und das heißt, wir haben eben keinen Sanktionsmechanismus. Und insofern finde ich, ist die Chance sozusagen mit Corona sind die Verhandlungen etwas sozusagen auf Eis gelegt, sollten wir nutzen, um einfach neu zu verhandeln in bestimmten Bereichen.
Okay, Herr Ninas, Klimaprogramm New Deal, Green Deal Europas?
Ja, ich bin ja sehr froh, dass die Kommission nicht nur, also unser Wording zum Teil übernommen hat. Wir hatten ja damals schon 2009 den New Green Deal vorgestellt. New Green Deal, daraus hat sie Green Deal gemacht und so wie sie irgendwie die Hälfte vom Titel weggelassen hat, hat sie auch Hälfte der Vorschläge weggelassen. Aber es ist immerhin schon mal was. Es kommt was und das freut mich sehr. Und es geht in die richtige Richtung und ich glaube auch, dass es wirklich daran liegt, dass wir als Gesellschaft wirklich auch kontinuierlich Druck gemacht haben, dass dieses Thema so aktuell bei allen Parteien aktuell auf der Agenda stand. Jetzt ist natürlich Corona auch ein sehr akutes und sehr wichtiges Thema und das Thema Gesundheit ist sowieso eins, um das wir uns grundsätzlich kümmern müssen. Ich finde es auch sinnvoll, aber ich mache es mal an einem Beispiel fest. Eine der ersten Maßnahmen, die gemacht wurden und die behandle ich auch im Ausschuss, ist der sogenannte Just Transition Fund, also der Strukturwandelfonds für die Kohleregionen, die halt besonders hart betroffen werden. Herr Schulze ist ja aus Sachsen-Anhalt, auch da wird es in den Kohlegebieten Probleme geben mit der Umstellung, weil Kohle einfach ohne CO2-Produktion nicht funktioniert und dementsprechend muss man was für die Leute tun. Und ich halte es für genau richtig zu sagen, bevor wir diesen Green New Deal anfangen, das erste Gesetzespaket, was wir vorschlagen, ist das zur sozialen Absicherung der Leute. Zu sagen, ihr seid auf jeden Fall sicher, egal was jetzt passiert, wir werden jetzt die Wirtschaft umdrehen, aber ihr seid auf jeden Fall mitgenommen und ihr seid sicher. Deswegen ist es toll, dass das Paket vorgelegt wurde, was ich dann halt schade finde. Da stehen tolle Sachen drin, die sind alle genau richtig, gehen in die richtige Richtung von den Maßnahmen her. Problem ist aber, und das ist halt wieder, sind wir wieder bei der Frage vom Geld, wir haben ein viel zu kleines Budget. Auch da sind es 8,5 Milliarden, die dann hoch multipliziert werden. Also man kann dann da bis zu 100 Milliarden rausziehen durch private Investitionen und so weiter. Aber am Ende sind es 8,5 Milliarden, die die EU da reindrückt. Und das soll für die nächsten 7 Jahre halten, für die gesamte EU. Und das halte ich halt für zu wenig. Und das zeigt sich so ganz grundsätzlich bei den ganzen Gesetzgebungen zum Green Deal. Das Klimagesetz, was jetzt auch schon vorgestellt wurde, wo wir auch sagen, schön gedacht, aber fehlt noch ein bisschen. Und da werden wir auf jeden Fall uns für einsetzen, dass da halt mehr dann zu kommt, beziehungsweise dass da mehr Substanz hinterkommt. Und das werden wir beim JTF jetzt zum Beispiel, werde ich das ganz akut machen. Bei vielen anderen Bereichen auch. Und ich glaube, dann kann das was werden. Aber die Frage wäre auch, und da gibt es jetzt, glaube ich, aktuell 2 Stimmen in dieser Corona-Krise. Was machen wir mit dem Green Deal? Und es gibt schon die Leute aus manchen Mitgliedstaaten, die halt gerade eher schon auf Kohle angewiesen sind, die eh von der ganzen Idee nicht so viel hielten, die sagen, ach, lasst uns das mal jetzt abbrechen, wir müssen jetzt was gegen Corona tun. Aber ich glaube, die Mehrheit der Leute, denen ist schon klar, wir haben was gegen Corona, weil wir haben gerade eh zufällig ein wahnsinniges Wirtschaftsmotorprogramm auf den Weg gebracht, nämlich den Green Deal. Wenn wir den nochmal entsprechend der Krise unterfüttern und die Wirtschaft wirklich umstellen, genau wie, wie Herr Scholz es eben gesagt hat, dann haben wir ein großes Potenzial, die europäische Wirtschaft zukunftsgerecht zu machen. Weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie CO2 abzubauen, sondern wirklich für die Zukunft zu planen und unsere Wirtschaft zu transformieren in das 21. Jahrhundert und nicht nur in das alte 18. Jahrhundert. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann, dann sind wir auf einem guten Weg.
Herr Schulze, das hört sich nach einer sehr großen Koalition auf europäischer Ebene an. Gut, Kritik zu wenig, nicht schnell genug, aber im Grunde genommen sind sich alle einig, das ist sozusagen das richtige Zukunftsprogramm.
Also es ist auch bei uns in unserer Fraktion, der EVP so und auch bei uns in der CDU, CSU, dass wir natürlich sagen, dass durch Corona jetzt nicht alles in Frage gestellt werden darf, was wir auf den Weg bringen wollen. Und das Thema Green Deal ist für uns weiterhin eines der wichtigsten Themen auch in den nächsten Jahren trotz Corona. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt sagen, jetzt hätten wir eine gute Chance da zu sagen, wir können das alles abblasen, wir müssen erstmal ausschließlich an die Wirtschaft denken und so. Ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt wichtig ist, vielleicht über das eine oder andere nochmal zu sprechen. Es ist halt auch in der politischen Landschaft ganz normal, dass man unterschiedliche Ansätze hat, unterschiedliche Meinungen hat, ob der eine sagt, es ist zu extrem, was wir da machen wollen, die anderen sagen, es ist vielleicht zu wenig drin, muss man mal schauen. Ich glaube, Kollege hat es ja angesprochen, ich bin ja selbst aus einem Bundesland, was betroffen ist, nicht nur durch den Green Deal, sondern auch durch Maßnahmen der Bundesregierung. Ich selber habe den Vorteil, dass ich mehr Zeit in der Wirtschaft als Angestellter zugebracht habe als Ingenieur, als ich bisher im Parlament bin. Ich bin 6 Jahre im Parlament, habe knapp 10 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Ich war da auch in einer relativ guten führenden Position und weiß, glaube ich, ganz gut, wie Unternehmen reagieren. Und Unternehmen jetzt auch beim Kohleausstieg, die gehen ja nicht bis in, bei uns im Jahr 2035 beziehungsweise 38 und sagen, dann machen wir Schluss, sondern da werden jetzt schon angefangen, Investitionen nicht mehr durchzuführen. Da ist es jetzt schon so, dass man im Zweifelsfall auch Arbeitsplätze abbauen muss. Da ist es richtig, das hat der Kollege auch richtig gesagt, dass man auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene Wege findet, dann entsprechend für Ausgleich zu sorgen. Da ist es übrigens, finde ich, für uns noch viel wichtiger, dass wir auf europäischer Ebene Lösungen finden, was das Thema Beihilfe angeht. Das ist für uns ein Riesenproblem. Der deutsche Staat wird ja oder hat angekündigt, bis zu 40 Milliarden Euro zahlen zu wollen für die Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Kohleausstieg. Realistisch gesehen haben sie gerade mal 500 Millionen bisher abgestimmt im Bundestag. Das heißt, 39,5 Milliarden sind noch völlig offen, ob die kommen oder nicht. Aber auch dieses Geld kann nur fließen, wenn die europäische Ebene, wenn die Kommission sagt, das ist beihilferechtlich so in Ordnung. Also das sind auch Fragen, die wir hier klären müssen auf europäischer Ebene, die da auch mit zugehören. Ich halte es für enorm wichtig, dass wir das Thema Klimaschutz vernünftig angehen. Das ist, glaube ich, auch unbestritten, dass es da auch, dass wir da Aufgaben haben. Das kann auch keiner, der realistisch sich die Situation auf dieser Welt anschaut, bestreiten. Nichtsdestotrotz muss man aber immer beide Seiten sehen, sowohl diejenigen, die mahnen und sagen, wir müssten viel mehr machen. Ich nenne es jetzt mal die Greta Thunberg-Seite vielleicht, und aber andere auch, die sagen, Leute, wenn wir das alles finanzieren wollen, müssen wir auch eine vernünftig laufende Wirtschaft haben mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die vernünftiges Geld verdienen und entsprechend auch in den Sektoren schauen, die vielleicht dann sehr stark betroffen sein werden, wie wir da Lösungen finden.
Ich würde gerne Stunden weiter diskutieren, aber die Zeit rennt uns so ein bisschen davon und ich würde gerne noch ein paar Publikumsfragen stellen, die wir gesammelt haben. Also eine Frage werde ich jetzt nur an Herrn Nienaß weiterleiten. Das ist eine Frage zu internationalen Kunstprojekten, die eine Künstlerinnengruppe aus Rostock gestellt hat, zu deutsch-dänischen Kunstprojekten. Die würde ich gerne an Herrn Nienaß einfach per Mail weiterleiten als Mitglied im Kulturausschuss, können sich dann mal anschauen. Wir haben dann beispielsweise noch eine Frage, die ich konkret noch an Herrn Schulze stellen möchte. Es geht ja auch um die Frage, so Bilanz nach einem Jahr neues Europaparlament, ein Jahr nach den Wahlen. Und ein Thema, das uns beschäftigt, ist ja auch sozusagen die Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsfrage innerhalb der EU. Ungarn und Polen, Polen wurde jetzt mehrfach vom EuGH kritisiert und in die Schranken verwiesen. Und Ungarn, da zeigt sich ja momentan auch durch zunehmend starke Autoritarismus-Tendenzen. Ungarn wird ja von der berühmten oder von einem Demokratieindex aus Schweden mittlerweile als autoritäres Regime eingruppiert, als Mitgliedstaat Europas. Und die Regierungen Orban und die Fidesz sind ja auch Teil der EVP. Deswegen die Frage an Sie, Herrn Schulze, wie geht die, speziell die EVP, wie geht das Europaparlament damit um?
Ja, wir sehen das schon, also als EVP auch sehr kritisch, was da passiert. Das sagen wir auch öffentlich, dass jetzt Maßnahmen beschlossen wurden. Das haben andere Länder auch gemacht, dass die Rechte des Parlaments eingeschränkt. Was an Ungarn aber zu kritisieren ist, ist, dass das dort im Zweifelsfall nicht auf Corona-Zeiten beschränkt ist. Das heißt, wir müssen da jetzt auch als EVP sehr stark darauf gucken, wie Viktor Orban entsprechend dort weiter agiert, was diese Maßnahmen dort, die Rechte des Parlaments sehr stark einzuschränken angeht. Wird er wie andere Parlamente auch, die es ja sowohl bei uns in den Landtagen hat man das gemacht, im Bundestag so nicht, aber in anderen Mitgliedstaaten ist es auch so gewesen, dass man jetzt für kurze Zeit da ein paar Dinge geändert hat. Das darf aber auch nur, aus meiner Sicht auch in Ungarn, nur die Zeit betreffen, jetzt aktuell um Corona. Sollten wir feststellen, dass das länger geht, muss man da auch sehr stark nochmal dieses Thema aufgreifen. Nichtsdestotrotz das Thema Rechtsstaatlichkeit oder diese ganzen Themen, das beunruhigt mich schon sehr, weil wir haben viele Länder, Rumänien zähle ich noch dazu, schauen Sie sich Malta an, viel Korruption bis hin zum Ermordung von Journalisten. Das sind alles Dinge, wo man eigentlich glaubt, dass sowas in der Europäischen Union gar nicht stattfinden kann, aber es findet tagtäglich statt und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für uns innerhalb der EVP, aber innerhalb der Europäischen Union in Gänze, Die S&D ist da genauso von betroffen. Also das betrifft nicht nur eine Parteienfamilie, sondern mehrere Parteienfamilien. Und das ist schon eine große, große Herausforderung. Und wenn ich mir das anschaue auf dieser Welt, andere Länder in Südamerika, auch Partnerparteien der Linken beispielsweise und so. Ich glaube, da haben wir alle ähnliche Probleme und da müssen wir wirklich auch sehr stark drauf schauen.
Okay, ich würde jetzt gerne eine weitere Publikumsfrage an Herrn Scholz stellen. Da fragt, eben war die Frage von Herrn Spitze zu Polen und Ungarn, jetzt fragt Herr Fiedler nach dem Verhältnis zu den USA und er fragt nach Perspektiven einer Einheit des eurasischen Kontinents. Das wird jetzt nicht explizit gesagt, aber ich vermute, Russland steht da im Vordergrund. Und da die Frage richte ich mal an Herrn Scholz. Vielleicht können Sie, da Sie ja in diesen Delegationen auch aktiv sind, dazu etwas sagen.
Also das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten wird auch mit der Krise jetzt natürlich nochmal auf enorme Herausforderungen gestellt. Also auf ein sehr kritisches Verhältnis müssen wir uns einstellen. Wir haben ja in diesem Jahr die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Es ist völlig offen, wer da als Sieger rausgeht, ob der Amtsinhaber Trump mit seiner auch Corona-Bekämpfungsstrategie da Erfolg hat. Ich bin kein Sterndeuter, habe auch die Glaskugel nicht dabei, aber es macht schon Sorgen, inwieweit dort tagespolitische Erwägungen, langfristige sozusagen notwendige Gestaltungsmuster von für bilaterale Beziehungen auch im transatlantischen Verhältnis prägen. Und ich glaube, das, was da im Hintergrund des gegenseitigen Maskenklaus, wenn ich es mal so ein bisschen salopp formulieren darf, passiert gerade auch jetzt in der Corona-Krise, deutet darauf hin, America First ist kein Ansatz für ein konstruktives Verhältnis der Beziehung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten und damit auch Deutschland und den USA. Also das besorgt mich schon, auch was die gesamte Strategie der gegenüber internationalen Gremien, Organisationen betrifft und damit auch die Frage Einordnung des Verhältnisses der Vereinigten Staaten zur UNO, zur Weltgesundheitsorganisation etc. Man kann ja darüber streiten, warum die WHO nicht noch aktiver agiert hat, als sie agierte oder ob sie zu spät agiert hat, aber ihr dann den Geldhahn sozusagen zuzudrehen, wo es darauf ankommt, darüber nachzudenken, wie nimmt die internationale Staatengemeinschaft auch ihre Verantwortung, insbesondere gegenüber Ländern in Afrika oder Lateinamerika, weil da die Krise war, ist schon ein starkes Stück und das kann man nicht, glaube ich, nicht akzeptieren. Was das Verhältnis zur Russischen Föderation betrifft, auch dort, glaube ich, brauchen wir einen Neuansatz, was die Ausgestaltung eines partnerschaftlichen Agierens angeht. Wir als Fraktion, ich als Abgeordneter halte nichts von Sanktionsmechanismen, weil wir immer, wenn wir in Sanktionen reingehen, wissen wir nicht, wie wir rauskommen. Und Sanktionen verhärten ein bilaterales Verhältnis und tragen nicht dazu bei, dass man Wege auslotet, wie man eine wirtschaftliche, politische, kulturelle, wissenschaftliche etc. Kooperation über Ländergrenzen weg organisiert. Und also die eurasische Einheit sehe ich so nicht, sondern ich sehe eher die Notwendigkeit, mit einem konstruktiven Verhältnis auszuloten, wo hat die Europäische Union Interessen und Bedarfe, ein neues Verhältnis zu der zum Beispiel Eurasischen Wirtschaftsunion aufzubauen. Da sollten solche Fragen wie Klimawandel, Umstrukturierung der Energiepolitik, Fragen der Wissenschaftskooperation, meinetwegen auch jetzt gemeinsamer Entwicklung von Impfstoffen zu Krankheiten. Da wäre ein enormes Potenzial vorhanden, wo man sozusagen, glaube ich, gemeinsame Zielvorstellungen formulieren kann und damit auch Mechanismen entwickelt, die wiederum Vertrauen stärken könnten und zwar auch im Verhältnis dann zu anderen Ländern der östlichen Nachbarschaft, also Ukraine, also Georgien, also Armenien, Aserbaidschan, Republik Moldau, wo wir genau hinschauen müssen, wo gehen die Gelder, die EU, damit also auch die Mitgliedstaaten in den Programmen zur Ausgestaltung des bilateralen wirtschaftlichen Geflechts reingehen, wo bleiben diese Gelder? Wir haben als Fraktion eine Studie aufgelegt über die Offshore sozusagen Verzerrungen im Stahlsektor, im Getreidesektor und in der Ukraine. Und ich glaube schon, dass wir hier diesen gesamten Komplex der östlichen Partnerschaft im Verhältnis auch der bilateralen Beziehung zur Russischen Föderation, zur Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, damit Kasachstan, Zentralasien neu aufsetzen. Und das steht an. Und auch in diesem Jahr, weil in diesem Jahr verschoben von Juni auf zweite Hälfte des Jahres die 12. Ministerkonferenz der WTO in Kasachstan geplant ist. Also durchaus eine Möglichkeit, dort auch zentrale Fragen dieser handelspolitischen, wirtschaftspolitischen Kooperation mit Drittländern seitens der EU in den Reformprozess dieser internationalen Strukturen zu stellen, damit wir die Fragen, die wir anfangs diskutiert haben, wie können wir denn solche Herausforderungen wie die Corona-Krise wirklich auch mit ihren gravierenden Auswirkungen auf die wirtschaftliche und insbesondere beschäftigungspolitische sozusagen Perspektive vieler Länder, die in der WTO arbeiten, neu abzielen.
Okay, vielen Dank. Dann kommt jetzt mal noch eine Frage an Herrn Ninas und dann habe ich ein abschließendes Thema nochmal für alle Europaabgeordneten. Herr Ninas, Sie würde ich gerne nochmal, das ist jetzt meine eigene Frage zum Thema Flüchtlingspolitik der EU fragen. Das ist ja auch ein Dauerbrenner. Es eskalierte kurz vor der Corona-Krise. Durch die Grenzschließung ist das jetzt gar kein Thema mehr. Hat es jetzt wieder auf die Tagesordnung gesetzt, hat 12 Kinder aus dem Flüchtlingscamp Moria eingeflogen. Deutschland schafft es anscheinend nicht, 50 Kinder zu holen. Man könnte böse einwenden. Dafür hat man relativ rasch 10.000 der Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen, um den deutschen Spargel zu retten. Da erinnert man sich an Brecht. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ist das das Motto der europäischen Flüchtlingspolitik, Herr Ninas?
Es ist leider sehr zynisch, aber es geht, der Realismus zeigt leider, dass es in diese Richtung geht. Also ich meine, wir hatten ja schon vor Corona eigentlich den Beschluss, dass Deutschland 2000 unbegleitete Flüchtlingskinder aus Moria aufnimmt. Und dann muss eigentlich doch die logische Konsequenz sein, wenn wir sagen, wir machen überall Social Distancing, wir versuchen die Leute auseinanderzukriegen, wir versuchen Hygienestandards zu erhöhen, um halt diese Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen, dass man sagt, man schließt natürlich auch alle Camps, wo sehr viele Menschen auf einem Ort hocken und das ist halt nicht nur in Moria, das sind ja die anderen Inseln auch noch. Insgesamt reden wir über 38.000 Geflüchtete auf den griechischen Inseln. Und dass sich da so gar nichts bewegt, ist schlichtweg eine Enttäuschung. Und selbst wenn wir über 50 Geflüchtete reden, die geholt werden, das ist ja auch also nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Angesichts der 2.000, die wir bereits versprochen hatten und angesichts der 19.000, die in diesem Lager konkret festsitzen. Wir haben mal ganz, ganz grob gerechnet, wie viele, wenn wir alle 38.000 Menschen, die dort sind, evakuieren würden und alle gleichmäßig auf Europa verteilen würden, auch ein bisschen nach Wirtschaftskraft und so weiter, dann würde das bedeuten, dass wir für Mecklenburg-Vorpommern 130 Menschen aufnehmen würden. Und ich glaube, 130 Menschen, nachdem schon Rostock, Greifswald, Neustrelitz, Stralsund schon gesagt haben, dass sie 20 bis 30 Kinder jeweils oder 20 bis 30 Personen jeweils aufnehmen könnten, das ist, glaube ich, kein Problem. 130 Personen bedeutet in Mecklenburg-Vorpommern, jede Stadt nimmt 2 Leute auf. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass 2 Leute in einer ganzen Stadt nicht zu viel sind, ich glaube, dann wäre sehr, sehr vielen Menschen geholfen, gerade in Zeiten dieser Krise. Und ich würde mir wünschen, wenn wir auch es ermöglichen würden, mehr Eigenständigkeit zu haben. Also es gibt, wie gesagt, viele Städte, Kommunen und Länder, die schon gesagt haben, sie würden so und so viele Menschen aufnehmen. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, in ganz Deutschland und auch in ganz Europa übrigens. Und wenn wir das einfach zulassen würden, dann hätten wir schon viel mehr geholfen, als jede Innenministerkonferenz bisher irgendetwas bewältigen konnte.
Okay, vielen Dank. Ja, Mathematik ist jetzt in Zeiten, gerade in Zeiten der Corona-Krise, wieder interessant geworden, auch für viele Normalbürger, Verteilungsquoten, Raten. Sowas ist ganz interessant. Ich würde jetzt gerne abschließend noch ein Thema ansprechen, das auch völlig in den Hintergrund geraten ist, das uns jahrelang beschäftigt hat, Am 31. Januar ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Der Brexit hat uns jahrelang sowohl in der Wissenschaft, an den Universitäten wie auch im Parlament hier auch beschäftigt. Ist das jetzt ein Ende mit Schrecken gewesen? Ist es ein Schrecken? Die Verhandlungen ja, sind ja auch aufgrund von Corona vertagt worden. Ab 20. April, also ab nächste Woche, soll es dann wieder weitergehen. Beide Verhandlungsführer, Michel Barnier und David Frost, waren ja infiziert mit Corona. Wie haben Sie das erlebt im Laufe des letzten Jahres, so diese Entwicklung? Und was glauben Sie, wie wird es weitergehen? Wir gehen der Reihe nach oben, vielleicht Herr Scholz zuerst, dann Herr Ninas und dann Herr Schulze. Ihre Brexit-Erfahrungen.
Ich war ja auch 14 Tage in der Quarantäne, weil ich mit Herrn Barnier kurz Kontakt hatte, noch im Anfang März. Und er war dann positiv getestet, also wurde ich vom medizinischen Dienst des Parlaments darüber informiert, also selbst schön in die Quarantäne zu gehen, deshalb auch Homeoffice jetzt, also danach noch nicht wieder nach Brüssel gefahren. Der Brexit wird natürlich ein dramatisches Ereignis bleiben. Es ist völlig offen, was die Verhandlungen bringen, auch die nächste Runde ab 20. April. Wir haben ja im Europäischen Parlament eine sogenannte United Kingdom Koordinierungsgruppe, in denen die jetzt die Ausschussvorsitzenden vom Auswärtigen Ausschuss und vom Handelsausschuss mit eingebunden sind, Vertreter der Fraktionsspitzen und des Parlamentspräsidiums, die permanent sozusagen darüber auch darauf achten muss, dass das sogenannte sozusagen Ausstiegsabkommen Großbritanniens aus der Europäischen Union in diesem Jahr umgesetzt wird. Weil wir brauchen die Umsetzung dieses Abkommens, bevor ein neues Abkommen real ab nächstem Jahr, dem 1. Januar, aufgesetzt werden kann. Und die Verhandlungen gestalten sich deshalb so schwierig, weil bislang in Kernpunkten, insbesondere da, wo es um die gleichen Wettbewerbsbedingungen gibt, kaum Bewegung auf der britischen Seite geht. Und dort, wo es Bewegung gibt, wird versucht, dieses sozusagen Austrittsabkommen erneut aufzuschnüren, das Paket. Und das wird es schwierig machen. Deshalb droht nach wie vor, dass wir kein Abkommen haben ab 1. Januar, weil auch bislang nicht erkennbar ist, ob die britische Seite, vielleicht hat die Erkrankung des britischen Premiers Johnson mit Corona zum Nachdenken geführt. Aber bislang ist also nicht zu erkennen, dass sie eine Verlängerung der Übergangsperiode wirklich wollen. Und diese Verlängerung müsste bis zum 30. Juni dieses Jahres beantragt werden. Und auch am 1. Juli sollte das Fischereiabkommen, das betrifft insbesondere Mecklenburg-Vorpommern, auf den Weg gebracht werden. Das heißt, als erstes, es gibt bislang wirklich keine realen, sozusagen verlässlichen Positionen der britischen Seite. Und sie haben ihre Verhandlungsposition im Gegensatz zur Europäischen Union nicht veröffentlicht. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, wo will die britische Seite hin. Also ihre Verhandlungsposition bleibt im Nebel. Und wenn man normale völkerrechtliche Verträge mit einem Drittland, und die Großbritannien wäre dann im nächsten Jahr ein Drittland für die Europäische Union, miteinander verhandelt, dann gehört dazu die entsprechende Transparenz, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, was wird eigentlich von wem, mit welcher Zielrichtung und wie verhandelt. Und wir bestehen als Europäisches Parlament, auch gerade als Handelsausschuss, mit den Erfahrungen von TTIP, mit CETA und anderen Handelsvereinen, also Abkommen, die verhandelt werden sollten oder verhandelt wurden, auf dem Standpunkt, jawohl, wir wollen transparente Verhandlungen, damit keine sozusagen Überraschungen im Sinne von, wir zaubern mal was wie Kai aus der Kiste dann auf dem Tisch liegen. Und insofern ist der Brexit, glaube ich, weit über das künftige wirtschaftliche Verhältnis auch ein Punkt, wo wir über das solidarische Mitgestalten von Bürgerinnen und Bürgern bei der gemeinsamen Zukunft in den Ländern immer wieder verteidigt werden muss und deshalb auch die Bürgerinneninteresse von britischen Bürgern in der Europäischen Union, von EU-Bürgern in Großbritannien gehören genauso dazu wie die ganze Frage des Karfreitagsabkommens, des Friedens zwischen Irland und Großbritannien und Das sind sozusagen die Punkte, die mich da bewegen. Und ich glaube schon, dass das Europäische Parlament enorm Kraft neben allen anderen Fragen, die wir heute diskutiert haben, auch darauf legen sollte, dass wir einen vernünftigen Vertrag mit Großbritannien hinbekommen bis zum Ende des Jahres. Das heißt aber auch, die Zeit dafür läuft, weil wenn ein Abkommen unterzeichnet werden muss, muss es spätestens im September vorliegen eigentlich, damit wir dann auch die richtigen demokratischen Abstimmungsmechanismen sowohl auf der EU-Ebene als auch auf der mitgliedstaatlichen Ebene durchführen können.
Herr Nina, Sie haben ja als neuer Parlamentsabgeordneter hier gerade dieses ja historische Ereignis miterlebt. Ich habe es mir nochmal rausgesucht, nach 47 Jahren und einem Monat hat Großbritannien dann die EU verlassen. Das erste Mal, dass ein Land ja die Europäische Union verlassen hat. Das heißt, das erste Mal, dass europäische Integration nicht voranschreitet, sondern zurückschreitet. Ja, wie ist das sozusagen zu bewerten?
Ja, traurig. Also es ist eine ziemlich überraschende Entscheidung ja damals schon gewesen, finde ich. Und ich glaube, es hat sich jetzt auch irgendwie fortgesetzt, dass wir bis zum Schluss gekämpft haben, alles zu versuchen, das zu verhindern. Wir haben ja nochmal, also das ging ja noch bis zu verschiedenen Abstimmungen. Und wir haben ja auch noch im Hintergrund, das kriegt man so häufig natürlich nicht mit, aber wir hatten das ja, dass wir viele Abgeordnete in der Fraktion haben aus Großbritannien. Das gilt ja für meine Kolleginnen und Kollegen genauso. Und mit denen haben wir ja über viele Dinge gesprochen, was die gerade planen. Und da war zum Beispiel auch, dass es, wir haben ja dieses First-Past-the-Post-System im britischen Unterhauswahlrecht, dass die Pläne gemacht haben, gemeinsam mit den Liberaldemokraten und gemeinsam mit den Sozialdemokraten sich abzustimmen, wer wo antritt, um so eine Mehrheit zu bekommen für alle Remainer. Das Problem war, dass die Sozialdemokraten nicht wussten, ob sie Remain sind oder Leave oder was auch immer. Wie dem auch sei, es ist gekommen, wie es halt nun mal gekommen ist. Die Briten sind raus. Ich glaube, es ist schon auch ein gewisser Fortschritt für die europäische Integration gewesen eigentlich, weil wir danach, oder das hat sich schon gezeigt 2016, als der Beschluss war, dass die Akzeptanz von Europa oder die Zustimmung zu Europa viel höher wurde, sprunghaft angestiegen. Und das hat sich auch gehalten. Und das zeigt sich auch, dass wenn man aus der Europäischen Union raus ist, dass das gar nicht so gut ist in vielerlei Hinsicht. Und das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft noch zeigen. Was mich aber ein bisschen nachdenklich stimmt, es ist ja jetzt nicht so, dass man den Briten jetzt das Böse wünscht oder so, sondern wir wollen auch, dass die einen guten Vertrag hinbekommen und dass wir weiterhin vernünftig miteinander zusammenarbeiten können und so weiter. Nur meine Sorge ist aktuell der Zeitplan, den Herr Schulz gerade angesprochen hat, weil es war eh schon sehr, sehr kritisch zu sagen, innerhalb von nicht mal 12 Monaten machen wir ein komplettes Freihandelsabkommen fertig. Und jetzt ist noch die Corona-Krise dazwischen gekommen. Und ich weiß nicht, ob wir diesen Stichtag 31.12. Halten werden oder ob es nicht doch eine Verschiebung von britischer Seite geben muss. Von europäischer Seite ist dafür, glaube ich, soweit alles offen. Ich sehe da, also würde ich jetzt mal auch an die Kollegen direkt fragen, aber aus unserer Fraktion gäbe es dafür kein Problem. Aber ich glaube, soweit sind wir in der Diskussion noch nicht. Wir haben diese Arbeitsgruppe, die Herr Schulz schon erwähnt hat. Für alle Ausschüsse gibt es verschiedene Mitglieder, die thematisch dann auch nochmal zuarbeiten. Ich glaube aber, dass die jetzt in der letzten Zeit, in dieser Corona-Zeit, überhaupt nicht gearbeitet haben, weil wir ja insgesamt eigentlich nur Notfallmaßnahmen jetzt beschlossen haben in den letzten 4 bis 6 Wochen.
Ja, Herr Schulze, das geht jetzt auch noch an Sie. Wie steht die EVP dazu? Die britischen Konservativen waren ja mal Mitglied der EVP, sind aber vor etlichen Jahren ausgetreten, weil ihnen die EVP zu europafreundlich war. Hat sich da gleich schon angedeutet, dass die Briten, sie sind jetzt in der konservativen Gruppe gewesen, die European Conservatives und Reformisten, hat sich da schon angedeutet, dass die Briten mit Europa nicht viel anfangen können. Wie steht die EVP jetzt zu diesem Fahrplan? Und auf der anderen Seite hat sich eben angedeutet, hat diese Erfahrung des Brexit vielleicht Resteuropa ein bisschen stärker zusammengeschweißt, weil sich gezeigt hat, dass Europa doch irgendwie positive Effekte hat und ein Austreten doch eigentlich bisher nur negative Effekte gezeigt hat?
Also vielleicht zunächst einmal, wir hatten wirklich in den letzten Monaten vor dem Verlassen der Briten auch noch ein paar britische Abgeordnete bei uns in der EVP-Fraktion, hatten da die Sondersituation. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Fraktion auch so hatte, dass wir aus allen 28 Mitgliedstaaten auch Abgeordnete hatten. Ich muss Herrn Ninas in zwei Punkten ausdrücklich zustimmen. Zum einen glaube ich, dass wir mehr Zeit brauchen. Da wird Herr Scholz tiefer im Detail drin sein, wie das möglich ist. Aber ich glaube auch, dass es jetzt dieser vereinbarte Zeitraum, der sowieso sehr knapp gewesen wäre, das muss man auch sagen, dass der jetzt nicht mehr zu halten ist, weil einfach jetzt in der jetzigen Zeit an dem Brexit kaum weitergearbeitet werden konnte. Und der zweite Punkt, das sehe ich genauso, das kann man auch an Zahlen ablesen, nach dem Brexit haben doch viele Menschen, die vorher europakritisch waren, in Niederlanden, in Frankreich, an anderer Stelle auch, zumindest mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was man an Europa hat. So, und ich glaube, es ist jetzt vielleicht auch an uns gelegen, gerade in der jetzigen Zeit, die Briten sind extrem hart betroffen. Die haben ein Gesundheitssystem, was nicht mehr ansatzweise vergleichbar ist mit dem, wie wir in Deutschland es haben. Dass wir jetzt vielleicht gerade da auch helfen und zeigen, trotz des Brexits, sind die ja nicht für uns Verbannte, die wir nicht mehr haben wollen oder die in irgendeiner Form für uns so nach dem Motto, das habt ihr jetzt davon, sondern jetzt gerade jetzt können wir auch zeigen, wie stark Europa sein kann und dass jetzt auch die Europäische Union auch den Briten weiterhelfen sollte. Und ich glaube, das wäre auch ein wichtiges Zeichen. Ich komme aus einem Bundesland, was sehr klein ist, Sachsen-Anhalt. Aber auch unser kleines Bundesland Sachsen-Anhalt hat pro Jahr ein Handelsvolumen mit den Briten von mehr als 1 Milliarde Euro. Das heißt, es ist für uns ein wichtiger Partner. Das zeigt auch, wie wichtig die Briten sind insgesamt. Es sind viele Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt auch damit zusammenhängen, ob die Briten in der EU sind oder nicht. Ja, ich sag mal, das sind alles Dinge. Also ich glaube, der Brexit an sich ist ein ganz großes Thema, was aus meiner Sicht völlig falsch entschieden wurde. Aber man muss das auch respektieren. Es gab diese Entscheidung. Ich persönlich hätte es mir wirklich anders gewünscht. Ich gehörte auch zu denen, die sich sowas nicht vorstellen konnten, dass das in der Form passiert. Aber es ist nun mal so und jetzt müssen wir da versuchen, im gegenseitigen Interesse das Beste draus zu machen. Ich glaube, wäre falsch zu sagen, die Briten haben sich dieses Schicksal selber gegeben und jetzt sollen sie damit klarkommen, sondern man muss in irgendeiner Form trotzdem weiter zusammenarbeiten und gleichzeitig vielleicht auch an diesem Beispiel zeigen, und heute haben wir in der Diskussion viel diskutiert, was man in Europa besser laufen kann, dass man an diesem Beispiel auch zeigt, dass wir Europa besser machen können und dass in der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, trotz der ganzen Probleme, die wir haben, am Ende für uns alle, auch für uns Deutsche, besser ist, als wenn jeder seinen eigenen Weg geht und wir zum nationalstaatlichen System zurückkehren würden. Also deswegen kann der Brexit an der Stelle vielleicht auch ein kleines mahnendes Zeichen an alle anderen sein, die der Meinung sind. Und da gibt es ja auch in Deutschland leider Gottes einige und eine Partei, die auch im Europaparlament sitzt, sehr aktiv, die sagt, wir wären alleine besser. Deutschland allein wäre auf dieser Welt am Ende des Tages auch verloren. Und da kann die Europäische Union für uns Deutsche und für alle anderen Mitgliedstaaten sehr, sehr wichtig sein. Und daran müssen wir weiter arbeiten in den nächsten Jahren.
Ja, das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort sozusagen. Wir haben jetzt quasi ein Jahr nach der Europawahl ein Zwischenresümee gefasst zur Arbeit im Europaparlament. Natürlich war die Corona-Krise ganz vorne, die Bekämpfung von Corona und Covid-19 ganz vorne als Thema. Aber es ging nicht nur um Gesundheitspolitik. Die Corona-Krise hat auch wirtschaftliche und soziale Folgen, die wir angesprochen haben. Wir haben auch andere Themen wie den Green Deal, Klimaschutzpolitik und Brexit angesprochen. Es zeigt sich, dass viele, viele Themen auf der Agenda des Europaparlaments und der Europas generell stehen und stehen müssen. Und wir uns nicht nur mit Corona beschäftigen wollen. Ich bedanke mich bei den drei Europaabgeordneten für diese Online-Diskussion. Ich freue mich und hoffe, dass wir freue mich auf eine weitere Diskussion und hoffe, dass wir diese dann vielleicht mal wieder in Präsenzform am liebsten in Rostock durchführen können. Und das wäre dann Aufgabe des EEZ und auch wir an der Universität machen da auch gerne mit, eine kommende Diskussion zu organisieren. Also vielen Dank nochmal für Ihr Mitwirken. Danke an die Fragen, die per E-Mail kamen, die wir hier auch diskutiert haben. Und ich wünsche viel Erfolg im Homeoffice, in Brüssel oder wo auch immer und hoffentlich bald wieder ein normales Arbeiten des Europaparlaments. Vielen Dank auch an die Zuschauer für Ihr Interesse und damit beenden wir diese Online-Podiumsdiskussion.
Dankeschön, alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.